Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich einen altbekannten und ganz fantastischen Gast, nämlich den Patrick.
Danke,
Patrick,
danke.
Wer bist du denn?
Wer bin ich? Ich bin Patrick, ich bin Rollenspieler, ich bin Tabletopper, ich bin Brettspieler, ich bin alles, ich bin nichts.
Sehr gut. Dann gucken wir mal, ob meine Zunge noch ein bisschen lockern können, wenn du zumindest am Alkohol riechst, denn du musst ja noch fahren. Ich habe meine Fahrerin dabei, denn wir haben wieder mal ein Rezensionsexemplar bekommen und wieder etwas sehr Hochwertiges, etwas sehr Alkoholreiches, wenn ich so gucke, wie viel draufsteht, nämlich 7%. Und zwar das gute Paxbräu. Dieses Mal die aktuelle Sorte Bière de Mars. Ein obergäriges Vollbier. Und ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt nicht den Tisch dreckig mache, weil ich es ploppen lasse. Es war die ganze Zeit im Kofferraum.
Pass lieber auf, dass du dein Mikro nicht dreckig machst.
Boah, es war teuer, das darf man nicht dreckig machen. Also, wir gucken mal.
Oh, das klang gut.
So, dann wie ist dein erster Geruchseindruck?
Ja, riecht tatsächlich wie ein Standardbier. Also wirklich jetzt. Es riecht wie ein normales, obergäriges Bier. Es riecht nicht stärker, als ich gedacht hätte. Also es riecht nicht wie 7%, weil bei einem Maibock oder so riecht man das normalerweise.
Es hat tatsächlich einen etwas süßlichen Geruch, habe ich so das Gefühl. Er bleibt noch recht lang in der Nase tatsächlich. Ich probiere jetzt einfach mal. Und doch, die 7%, die merkt man tatsächlich. Aber es ist nicht diese bittere Schärfe, die du manchmal bei Alkohol hast. Das geht ganz gut von der Zunge tatsächlich. Ich probiere nochmal.
Würde ich jetzt mal sagen, hast du bei deinem 1 Liter jetzt aber auch ordentlich was zu tun.
Eine schöne 1 Liter Flasche wie immer. Und natürlich immer wieder beste Zutaten und Öko und das Ganze. Und natürlich lokal und kauft regional, weil wegen Transportwegen und sowas.
Weil wegen CO2.
Vielen Dank für das Rezensionsexemplar an Paxbräu. Und alle Links wie immer in den Shownotes. Und wo sind wir denn eigentlich heute zusammengekommen? Du und ich und auch ein paar Zuhörende.
Wir sind heute auf der KeksCon in Hannover. Ich habe zumindest hier heute ein Turnier ausgerichtet, den Biscuit Bowl, ein Blitzbowl-Turnier. Und ja, das ist eine sehr kleine, sehr gemütliche Con in Hannover. Ich würde jetzt nicht sagen, das Nachfolgeprodukt der Haschspielt, aber die Haschspielt gab es irgendwann nicht mehr und es geht ja nicht, dass wir keine Con haben. Also haben sich findige Leute gedacht, dann machen wir eine neue.
Sehr schön. Und ich habe schon im Publikum jemanden gesehen, der noch ein bisschen mehr Ahnung hat als du. Und da wir jetzt hier ein mobiles Aufnahmemikrofon haben, kann ich ganz gemütlich quasi den Raum durchqueren, an den ganzen Beinen vorbei. Vor allem Stuhlbeinen, aber auch Menschenbeinen. Hoffentlich stoße ich mich nicht wieder an der Heizung, wie ich es heute schon zweimal gemacht habe.
Bis später, ich warte hier hin.
Ja, hallo, wer bist du denn und was ist denn die KeksCon?
Ja, also ich mache jetzt die tolle Überraschung, ich bin nämlich auch Philipp.
Nein!
Doch!
Oh.
Man nennt mich aber auch Flipper, unter denen bin ich manchmal eher bekannt. Und ja, ich bin einer von den beiden Leuten, die den KeksCon ins Leben gerufen hat. Zusammen mit dem guten Daniel, der leider heute nicht da sein kann, weil er krank ist. Ja, und Patrick hat das schon ganz richtig gesagt. Wir haben eben festgestellt, es darf nicht sein, dass Hannover ohne Con ist. Und da wir aber eben das Problem hatten, dass wir uns gesagt haben, wir wollen und können nicht so unmittelbar an so eine große Veranstaltung wie Hannover spielt anschließen, haben wir uns gesagt, wir nehmen einen neuen Namen. Und dann haben wir uns überlegt, ja, was ist das, was kennt man denn in Hannover so? Und wir hatten also dann so verrückte Namen wie Schwanzkon im Angebot. Weil in Hannover kennt man ja das Reiterdenkmal, wo man sich unterm Schwanz trifft. Wir haben dann irgendwie gedacht, das hat vielleicht doch ein bisschen die falsche Assoziation, die das weckt. Und sind dann eben beim KeksCon gelandet, was den Namen angeht. Ja, und dabei ist dann geblieben. Bei der ersten Sitzung des ersten Orga-Teams gleich haben wir diesen Namen gefunden. Da sind wir immer noch stolz drauf. dass wir nicht irgendwie 3 Jahre gebraucht haben. Ja, und wie Patti schon gesagt hat, eher ein kleiner Con, eher was Gemütliches. Wir haben in letzter Zeit das Problem gehabt, dass wir oftmals mehr Spielleiter hatten, als wir Runden voll bekommen haben.
Was für ein Luxusproblem.
Von daher, Leute, kommt her. Wir haben hier auch ordentlich Räume übrig. Also wir haben hier das Ding Luxus gehabt, wir konnten jeder Spielrunde einen eigenen Raum zur Verfügung stellen. Und das ist bei so einem ehemaligen Schulgebäude natürlich schon ziemlich cool. Also die Räume sind geil. Wir haben ein sehr gutes Küchenteam. Und wir haben also durchaus die Möglichkeit, wir kriegen hier das 3- bis 4-fache an Leuten locker unter. Und von daher, ja, es soll gemütlich bleiben, aber es muss jetzt nicht ganz so leer sein, wie es jetzt heute ist.
Das persönlich Schöne am KeksCon, finde ich, ist ja die Mischung. Also es gibt Rollenspielrunden, aber auch Tabletop-Turniere und Demo-Runden. Manchmal sind auch Lesungen beispielsweise. Und zum Beispiel, bevor wir jetzt diese Podcast-Folge aufnehmen, hatten wir ein Tabletop-Turnier. Und ich gehe mal wieder rüber auf mein Plätzchen. Patrick, du kannst doch bestimmt was dazu sagen.
Ja, habe ich ja vorhin schon. Also der Biscuit Bowl, der heißt natürlich Biscuit Bowl, weil er hier auf dem KeksCon ins Leben gerufen wurde. Und da Blood Bowl oder Blitz Bowl in guter Tradition immer ganz viele tolle Alliterationen hat, lag das natürlich nahe, das so zu nennen. Und ja, wir hatten heute tatsächlich 6 Leute, die mitgespielt haben. Wir haben einen Gewinner ausgelost, mich. was eigentlich nicht geplant war, aber irgendwie war ich, weiß ich nicht, zu gut, hatte ein zu gutes Team, keine Ahnung. Aber es hat Spaß gemacht, wir hatten 3 tolle Spiele und ja, kommt gerne nächstes Jahr vorbei. Wenn wir ein bisschen Werbung noch machen, das ganze nächste Jahr über, dann haben wir nächstes Jahr vielleicht, weiß ich nicht, 10 oder 15, 16 Leute, die da mitspielen. Das wäre cool.
Dann sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch. Interessant für die Leute, die vielleicht Blitz Bowl spielen. Das ist jetzt schon das 2. Turnier in Folge, bei dem ich war, wo die Schwarzorks tatsächlich den 1. Platz gemacht haben.
Ja, ich habe sie vorher nicht gekannt, weil ich habe vorher die 2. Edition gespielt und nicht die Ultimate Edition. Und die Schwarzorks machen tatsächlich eine wahnsinnig gute Combo aus Orks und Goblins aus. Und ja, die haben ziemlich gut funktioniert. Muss ich auch zugestehen, ja. Besser als die Goblins Solo.
Ich habe zwar nicht meinen 1. Platz verteidigen können wie letztes Jahr, aber tatsächlich, ich bin auch nicht ganz, 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 ganz fast hinten gelandet wie beim 1. Turnier. Deswegen toi, toi, toi. Und ja, alle Infos wie immer in den Shownotes. Und wir springen gleich zum nächsten Thema, der Medienschau. Und du hast was Feines mitgebracht.
Genau, Avatar, die Live-Action-Serie, habe ich geguckt. Und die ist ja im Moment ein bisschen in der Kritik, weil sie nicht alles genauso macht wie die Serie von vor 25 Jahren. Aber das ist erstmal, wie ich finde, nichts Schlimmes. Sie hat ungefähr dieselbe Laufzeit, weil die Folgen dauern ungefähr, sind 8 Stück, die dauern ungefähr eine Stunde, also zwischen 50 und 60 Minuten. Im Gegensatz zu den 22 Minuten oder was, die früher hatten. Dafür sind es halt nur 8 und nicht 25 oder 24, oder wie viel das waren. Zeit ist ungefähr dieselbe, irgendwie 7,5 Stunden oder so insgesamt. Und die haben die Füller-Episoden weggelassen und dafür alles ein bisschen zusammengefasst, ein bisschen anders dargestellt und ein paar Sachen zusammengezogen und anders dargestellt. Ich fand sie persönlich sehr gut. Sie ist für eine TV-Serie gut gemacht. Da ist viel Budget hinter. Man sieht zwar ab und zu den Greenscreen, aber das haben halt... Es ist halt keine Multimillionen-Hollywood-Produktion, sondern immer noch eine TV-Serie. Aber dafür fand sie, für das, was sie leisten wollte, fand ich, hat sie das sehr gut gemacht.
Wie sind denn so die Schauspielenden? Das ist ja immer noch eine Herausforderung von, ich bin eine Zeichentrickfigur hinzu, ich bin ein echter Schauspieler, eine echte Schauspielerin, ein echter Mensch und muss quasi jetzt das, was du ein bisschen noch überzeichnet sozusagen, passenderweise, bei einer Animationsserie darstellen kannst, muss ich jetzt quasi in echt machen.
Wer One Piece gesehen hat, das Live-Action-Ding, da ist es wahnsinnig überzeichnet. In Avatar haben sie das ein bisschen zurückgefahren. Das ist nicht ganz so schlimm, also nicht ganz so überdreht. Aber noch genug, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist nicht... Also es ist nicht so, als hätte man gesagt, man hat die Live-Action-Serie einfach aus dem Cartoon rausgezogen und die sind genauso overhyped, weil das hätte, glaube ich, auch nicht so gut funktioniert. Das hätte, glaube ich, nicht so gut gewirkt. So war, fand ich es gut, wie es war.
Das heißt, du empfiehlst mir, dass ich auch mal reinschaue.
Ich empfehle dir sehr, dass du da mal reinguckst. Habe ich dir, glaube ich, vorher auch schon mal gesagt, aber ich kann dir tatsächlich sehr empfehlen. Genauso wie One Piece, die habe ich auch gesehen, die fand ich auch sehr gut. Aber Avatar, tatsächlich, da ich auch ein sehr großer Avatar-Fan bin, finde ich noch einen Ticken besser als One Piece.
Im Publikum wird auch sehr lautstark genickt, sozusagen.
Habe ich gesehen, ja.
Eine 100% Nickquote. Ich bin mal gespannt, wie das nachher aussieht, wenn wir die Hauptthema-Fragen, die Pottwichtel-Fragen abhandeln, ob dann vielleicht jemand reinbrüllt, nein, ihr erzählt Quatsch. Aber bis jetzt sind alle auf deiner Seite.
Das ist gut.
Dann komme ich zu meiner Medienschau und fangen wir vielleicht mal mit ein paar persönlichen Fragen an, um so ein bisschen rumzumenscheln und damit die HörerInnen so ein bisschen eine parasoziale Beziehung auch zu dir aufbauen und nicht nur zu mir.
Ich weiß nicht, ob ich das toll finde, aber okay, wir können es probieren.
Gibt es denn ein Rollenspiel, welches du unfassbar sympathisch findest, wo du aber viel zu wenig dazu kommst, es zu spielen?
Unfassbar sympathisch, immer viel zu wenig Spiele.
Und falls ja, warum ist es toll?
Also unfassbar sympathisch finde ich ja Plüsch, Power und Plunder. Und ich habe das Regelwerk zu Hause, ich habe es aber, ich glaube, erst einmal in meinem Leben gespielt. Aber ja, allein die Idee, dass jeder irgendwie sein Lieblingskuscheltier mitbringt und das zum Leben erweckt und dann da im Kinderzimmer rumspielt und Toy Story nachspielt, finde ich schon eine tolle Idee. Aber ich habe es leider erst einmal gespielt, deswegen. Aber ich weiß, ich finde es gut.
Das ist gar nicht abgesprochen tatsächlich. Nee. Aber ich wollte noch irgendwo in diese Folge unterbringen, dass es jetzt eine sozusagen, ohne die Lizenz zu haben, Push, Power und Plunder Anthologie-Ausschreibung gibt für Kurzgeschichten vom Leseratten Verlag. Er hat mich tatsächlich gestern auf der Leipziger Buchmesse extra noch gebeten, das anzupreisen, diese Ausschreibung. Deswegen guckt in die Shownotes. Okay. Und wir menscheln noch ein bisschen mehr rum. Du bist ja nun ein Vater. Was löst denn der Spruch, sie werden so schnell groß in dir aus?
Ja, das stimmt einfach. Also da braucht man gar, also ja, das stimmt. Man sieht, wie alt man wird, wenn man sein Kind anguckt. Wie jedes Elternteil, glaube ich, musst du automatisch sagen, aber gestern war er doch nur so groß. Und das stimmt einfach. Und ja, dann ist es irgendwann eine Dekade später und ist einfach nicht mehr so groß.
Und jetzt denkst du dir bestimmt, warum stellt denn der Philipp so doofe Fragen?
In der Tat.
Das wird dir sicherlich jetzt klar, wenn ich meine Medienschau vorstelle. Und um die erste Frage zu beantworten, das wohl sympathischste Rollenspiel, das ich viel zu wenig zocke, das heißt Tales from the Loop. Da geht es um Kinder in den 80er Jahren, die in einer Welt voller mysteriöser Technik leben, die sie nicht verstehen. Und das löst bei mir als Ossi-Kind irgendwie genau diese Emotion aus, die ich hatte, wenn ich auf andere Kinder in meinem Kindergarten geschaut habe, wo sich die Eltern bereits West-Spielzeug leisten konnten. Also konkretes Beispiel, mein bester Kindergartenfreund hatte ein Nintendo NES mit einem Farbfernseher, da ist mir fast der Kopf explodiert. Außerdem ist es Science Fiction, was ja das coolste Genre überhaupt ist. Stimmt. Und spielerisch geht es so in die Xulu-Investigatoren-Richtung, nur dass niemand stirbt oder verrückt wird, weil man ja Kinder spielt. Und nachdem ich in der Spin-Off-Folge 33 ja bereits das Starter-Set und die Regeln vorgestellt habe, übrigens nicht ohne ein paar Kritikpunkte zu nennen, will ich nun den neuesten Kampagnenband vorstellen. Und der trägt den Titel, du kannst es dir wegen meiner Frage schon denken, sie werden so schnell groß. Und handelt von der Aufzucht eines außerirdischen Monsterbabys über ein ganzes Jahr hinweg. Es geht im Frühling los, da findet man beim Camping so ein Alien-Ei, dann schlüpft das Baby im Sommer, was die SpielerInnen vor große Probleme stellt, weil so ein außerirdisches Monster natürlich ganz andere Dinge frisst als ein menschliches oder ein tierisches Baby. Im Herbst wird das Monster dann immer größer, es kommt quasi in die Pubertät, kapselt sich ab und läuft weg, bevor es dann im Winter zum großen Showdown um das Schicksal des Monsters und irgendwie auch um das Schicksal der SpielerInnen geht, die ja vor der Regierung quasi das Monster versteckt haben, was man vielleicht nicht tun sollte unbedingt. Und jetzt werden vermutlich wieder ein oder zwei HörerInnen laut Spoiler rufen, weil ich die Geschichte gespoilert habe. Aber das ist so stark angelehnt an typische Kinderfilme wie beispielsweise E.T., dass man den Verlauf jetzt, da kann man einfach nicht überrascht sein. Das ist so typischer Klischee-Verlauf.
Also jeder hat Alf mal gesehen. Das ist einfach nichts Neues.
Beispielsweise. Und bei Tales from the Loop geht es ja jetzt auch nicht um spektakuläre Science-Fiction-Thriller mit dreifachen Story-Twists, sondern um atmosphärische Kinderabenteuer in einer nostalgischen 80er-Jahre-Parallelwelt. Und das kann man in dieser in England spielenden Minikampagne, für die man so ungefähr 4 Spieleabende braucht, wirklich sehr gut erleben. Wie immer bei Tales from the Loop, das ja vom Spielkonzept her in eine mehr so erzählerische Richtung geht, lebt das Abenteuer dabei von der Spielfreude der SpielerInnen, die zum Beispiel viele Drumherum-Informationen aufsaugen und manchmal auch entscheidende Hinweise bekommen, wenn sie den Erwachsenen spontan kindlich naive Fragen stellen oder wenn sie einfach mal ganz genau zuhören, während die Spielleitung eine ganz normale Alltagsszene beschreibt, weil es manchmal wirklich so simpel ist, dass in den Nachrichten vom Fernseher, der im Hintergrund läuft, irgendeine wichtige Information gedroppt wird. Also man muss sich für dieses ideale Spielerlebnis schon hineinfühlen können, in das Szenario, in die Figuren hineinfühlen können. Und das erfordert natürlich auch von der Spielleitung so ein bisschen doch schon mehr Erfahrung. Aber ich glaube, das ist jetzt der 4. oder 5. Abenteuerband für Tales from the Loop. Da sollte man als Spielleitung schon so ein bisschen wissen, was man da tut. Aber unter dieser Prämisse, dass man eine spielfreudige Gruppe hat und eine erfahrene Spielleitung, da ist Sie werden so schnell groß eine wirklich gute Kurzkampagne.
Okay, ich kenne Tales from the Loop nicht, aber es klingt zumindest interessant.
Fühl es dir ans Herz gelegt.
Oh, eine Frage aus dem
Publikum. Eine Frage aus dem Publikum. Jetzt muss ich wieder... Moment.
Ich habe mal die Frage, es gibt ja bei Tales from the Loop ja mehrere Hintergrundgegenden, sag ich mal. Ne? Ist ja eigentlich in Schweden angesiedelt, es gibt aber auch einen US-Hintergrund, es gibt einen japanischen Hintergrund, einen deutschen, einen britischen. Ist da auch drin eine entsprechende Anleitung oder Hinweis, wie man das auf andere Regionen anpassen kann, diese Kampagne?
In der Tat. Es ist eigentlich für England gedacht. Man spielt in Norfolk, also so an der britischen Küste. Dafür ist es eigentlich gedacht, und es wird auch gut beschrieben, also ich habe das gelesen, ich kann den Schauplatz Norfolk noch nicht, sondern bloß die, in Anführungszeichen, originalen Schauplätze, also Schweden oder den US-Abklatsch. Aber ich habe mich doch ganz gut reingefühlt tatsächlich. Vielleicht habe ich mich sogar sehr einfach reingefühlt, weil das spielt ja in England in den 80er Jahren, so die Thatcher-Regierung, da ging es wirtschaftlich auch schon so ein bisschen bergab. Und es kommt wieder das Ossi-Kind vor, ich weiß. Aber irgendwie, ich hatte so diese ganze Zeit so diese Bitterfeld-Vibes. Also Bitterfeld ist ja nicht weit weg von wo ich aufgewachsen bin. Ich war auch viel in der Gegend. Und du hast irgendwie eine coole, schöne Landschaft, die aber wirtschaftlich voll den Bach runtergeht. Und das nicht zum ersten Mal. Es hat mich ergriffen. Also ich weiß nicht, da geht so ein... Nicht Nostalgie, weil Nostalgie ist ja irgendwie was Positives, aber so ein Ostalgiefaktor irgendwie in meinem Herzen auf und deswegen mag ich diesen Band so sehr. Aber es wird auch beschrieben, wie man den ganz normal in Schweden oder USA spielen kann.
Oder halt in Bitterfeld. Haben wir ja gerade auch gelernt.
Das wäre eigentlich mal toll. So ein Ostblock-Tales from the Loop irgendwie. Da wäre ich voll dabei.
Ganz ehrlich, so abwegig ist das doch gar nicht. Also in den 80er Jahren irgendwie im Osten das zu spielen, das finde ich jetzt nicht abwegig. Oder halt im Ruhrpott oder so. Das ist, glaube ich, auch ähnliche Vibes.
Sehr schön. Dann hoffentlich haben wir ein paar HörerInnen dazu gebracht, sich mal die Medien anzugucken, vielleicht eine Serie zu gucken. Und wir kommen zum Hauptthema, nämlich wir sind wieder mal eine Streberfolge des Pottwichtelns. Das Pottwichteln an sich kennt ihr ja mittlerweile alle einmal im Jahr, nämlich entsprechend im Dezember. Da beschenken sich die Podcasts gegenseitig mit Themen. Und weil wir so absolute Streber sind und weil ich das Ganze organisiere, sprechen wir am Ende immer noch mal alle Themen ganz kurz durch. Dieses Mal sind es 48 Stück, deswegen machen wir heute nur 12, nämlich ein Viertel. Und ja, was ist denn das erste Thema? Tatsächlich, du durftest jetzt aussuchen, das heißt, wenn es blöde Themen sind, bist du schuld.
Ja, ist nicht schlimm, dafür sind das alles Themen, die mir gefallen und damit kann ich auch zu allen was sagen. Das ist schon okay, dann können die anderen das ruhig doof finden, dann kann ich trotzdem nächstes was sagen.
Also Publikum, ihr dürft buhen, im Zweifelsfall.
Ja, das erste Thema ist tatsächlich von Todd's Nerdcast gesponsert und dreht sich eigentlich um das Thema Pokémon. Ich weiß jetzt nicht genau, da stand nicht viel. Bei den anderen war zumindest mehr eine Frage oder sowas. Pokémon ist jetzt natürlich sehr weit gefasst. Ist die Frage, magst du Pokémon?
Ja, also ich habe sie zumindest als Jugendlicher gemocht. Ich bin gerade so noch in die Pokémon-Phase, also wo das populär wurde, reingerutscht, bevor es irgendwie dann doch zu uncool für mich war. Ja, also die erste Staffel, als die auf RTL 2 damals lief, habe ich noch durchgesuchtet. Danach war dann irgendwie ganz schnell alle. Gespielt habe ich tatsächlich nie, aber die Serie fand ich ganz toll. Pokémon ist ja im Prinzip auch wie ein Rollenspiel. Also du spielst zwar eine Figur, die dann die kleinen Monster mit sich mitschleppt und die Monster kämpfen mit dich, aber wenn du das so ein bisschen spielmechanisch hier anguckst, könntest du auch ein Zauberer sein und diese kleinen Monster sind irgendwie die Zaubersprüche, die du benutzen kannst. Also es ist gar nicht weit tatsächlich vom Thema Rollenspiel weg.
Das stimmt. Ich bin nie aus der Uncool-Phase rausgekommen. Also ich habe Pokémon einfach durchgängig seit den letzten 25 Jahren irgendwie hat mich das begleitet. Sei es jetzt übers TCG oder über die diversen Spiele auf diversen Konsolen. Und ja, die letzten Generationen habe ich jetzt auch gespielt. Deswegen, ich bin eigentlich immer und überall dabei, wenn es um Pokémon geht. Und ja.
Gab es denn bei dir, vielleicht in deinem sozialen Umfeld, in deiner Peer Group, auch so Diskussionen, was cooler ist? Also bei mir war das zum Beispiel ganz stark, dass es tatsächlich in meiner Klasse, also in meiner Peer Group, durchaus Fans gab, die zum Beispiel Digimon viel cooler fanden. Vielleicht fragen wir mal in die Runde, mal einfach mit melden, Pokémon oder Digimon, wer ist für Pokémon? Wer ist für Digimon? Wir haben natürlich eine 100%-Quote für Pokémon.
Mit einer Enthaltung.
Mit einer Enthaltung ist ja auch viel cooler. Pokémon ist einfach viel cooler als Digimon.
Das kann ich nur bestätigen. Absolut. Aber nee, die Diskussion gab es bei uns nie, weil, wie gesagt, ich war einer von den wenigen Uncoolen. Die anderen haben da sich halt... Die sind wie du zu cool gewesen, um sich damit zu beschäftigen während der Zeit.
Okay, was ist denn das zweite Thema? So schnell geht's.
Ja, so schnell geht's. Das zweite Thema ist von Dungeon Starter und es geht ums Würfeldrehen. Sollte man Würfeln drehen? Sollte man im Zweifel Würfel weglassen, ganz durchwinken oder, um es anders zu sagen, wann ist das Schummeln als Spielleitung eigentlich sinnvoll oder wann kann man es machen, ohne dass es doof auffällt?
Du hast gerade beim Tabletop gewonnen, also wie schummelt man denn richtig?
Na, möglichst so, dass man es nicht sieht. Das ist als Spielleiter einfach, weil das ist hinterm Schirm, da guckt keiner. Eigentlich sehe ich das nicht so, dass man Würfel... Also früher habe ich Würfel gedreht oder habe es auch tatsächlich weggelassen, wenn es zur Geschichte gepasst hat. Und das mache ich teilweise heute auch noch. Also ich würde niemals einen Charakter sterben lassen, weil er dumm gewürfelt hat. Das ist halt einfach, früher war das immer so, ja, wenn du halt scheiße würfelst, dann stirbst du halt. Ja, ist halt aber nicht so cool, wie man das früher gedacht hat. Deswegen, grundsätzlich bin ich ein Fan von offen würfeln, aber manchmal gibt's halt auch einfach Situationen, wo ich sage, es klappt halt. Und dann ist das halt so. Wenn es gerade in die Situation der Story passt oder gerade auch in die spannende Geschichte passt und man dann das mit dem Würfelwurf alle rausreißen würde, kann man auch einfach mal sagen, es klappt. Das ist jedenfalls meine Meinung.
Und dann meldet sich das Publikum. Deswegen, bevor ich meine Meinung sage, gehe ich mal wieder zum Publikum, unserem Stammmitsprecher, der auch so heißt wie ich, was fantastisch ist.
Also bei mir ist es so, ich finde, es hängt sehr stark davon ab, was für ein Setting man spielt, was für ein System man spielt. Wenn ich, sagen wir mal, so ein richtig klassisches Hardcore-Spiel spiele, wie D&D zum Beispiel, dann ist eben einfach Würfelwurf ist Würfelwurf und es wird auch gewürfelt. Scheißegal, ob das jetzt gerade wirklich sinnvoll ist oder nicht. In vielen anderen Sachen gehe ich eher so diesen Ansatz, ein Würfelwurf ist überhaupt nur dann valide, wenn alle Ergebnisse, die der Würfel ausspucken kann, überhaupt eine spannende Option sind. Also ich weiß, das Abenteuer funktioniert und geht dann weiter, wenn diese Tür aufgemacht wird. Dann ist ein Würfelwurf entweder Blödsinn oder er sagt nicht, geht's oder geht's nicht, sondern gibt's Komplikationen, dauert's länger oder sowas. Aber es ist dann eben, was hilft mir ein Würfelwurf, denn ein Ergebnis zeigt, dass letzten Endes das Abenteuer über die Wand fahren lässt. Von daher, ich finde, das hängt sehr stark davon ab, wie ist die Runde drauf, was für ein System spielt man eigentlich, was für ein Setting spielt man. Ja, daran würde ich das festmachen.
Das hast du schon so viel gesagt, was ich auch sagen wollte. Jetzt muss ich mir schnell was aus dem Hut ziehen. Wobei du, Patrick, hast ja den coolen Hut auf, im Gegensatz zu mir. Ich glaube auch, es hat so ein bisschen was mit dem Gruppenvertrag zu tun. Also, was wollen wir mit unserer Spielrunde erreichen? Wenn du zum Beispiel so ein super Hardcore-OSR, wir müssen den Dungeon überleben, Abenteuer spielst, also schon so ein bisschen mein Spielstil, dann ist es schon vollkommen okay, dass wirklich der Wurf ist schlecht gewesen, also lässt du die Leute sterben, weil das ist das Spiel. Oder beim Tabletop, solltest du lieber nicht bescheißen, besser wär's.
Tabletop ist ein Brettspiel, also das ist für mich sehr viel Brettspiel-ähnlicher. Beim Tabletop wird gewürfelt und der Würfelwurf zählt, Punkt.
Wenn du es aber nur darum geht, dass du quasi eine gute Zeit haben willst, dann zumindest aus meiner Erfahrung hast du keine gute Zeit, wenn du jetzt wegen irgendeinem dummen Würfelwurf oder so, den die Spielleitung gemacht hat, 1 Million Schaden irgendwie stirbst. Das ist irgendwie blöd, das muss nicht sein.
Ja.
Und ich habe tatsächlich in der Folge, die heute rauskommt, während wir diese Podcast-Folge aufnehmen, da geht es ja um PBTA, die haben dieses Konzept von Failing Forward. Mhm. Das heißt, selbst wenn du irgendwie einen Fehlschlag hast, dann ist es nicht alles verloren, sondern es geht weiter, wird nur alles viel schlimmer. Und nachdem mir das der Jörg erklärt hat im Podcast, finde ich das gar nicht schlecht.
Es geht ja in die Richtung, die Flipper gesagt hat. Ne? Wenn es einfach eine Situation gibt, die interessant ist, egal wie es ausgeht, auch wenn es schlecht ausgeht, dann ist es eine Option zu würfeln.
Genau. Das war ja was, zum Beispiel, das war so ein Beispiel, was er gebracht hat mit, du gehst an eine Tür und willst die Tür aufmachen und kriegst es nicht auf. Auch in Situationen, der ich schon, wenn ich, sagen wir, Pathfinder spiele oder so, wo die Spielgruppe auch nicht weitergekommen ist. Und ich gebe zu, ich habe mich dann auch schwer getan zu überlegen, jetzt haben sie verkackt und haben vielleicht eine 1 gewürfelt, nächste Probe nochmal eine 1, was machen wir denn jetzt? Aber jetzt, wo ich dieses Failing-Forward-Prinzip kennengelernt habe, dann halt als Lösung, ihr bekommt die Tür zwar auf, aber ihr verliert vor Schreck ein Schwert oder dahinter sitzt ein Drache, der sonst nicht da gewesen wäre. Also ich glaube, auch wenn ich PBTA an sich nicht mag, dieses Failing-Forward-Konzept, das macht mich so ein bisschen an gerade.
Also ich würde tatsächlich sagen, du hast noch nicht die richtige SL gehabt, mit der du PBTA gespielt hast. Das Problem ist, du hast ja mit mir schon PBTA gespielt. Das ist nicht gut für mich.
Du hast es gut gemacht. Ich bin die ganze Zeit nur so ein bisschen angstschweißig bei PBTA, weil ich schon Gruppen hatte, wo ich auch Spieler war, wo die Spielleitung irgendwie so autoritär war wie ein OSR-System, aber dabei ein Erzählspielsystem gespielt hat.
Das funktioniert nicht. Das stimmt.
Das habe ich festgestellt.
Ja. Und für alle, die das nachhören wollen, das haben wir sogar live gespielt im Podcast.
Genau.
Mit Elea zusammen.
Du warst eine gute Spielleitung.
Ja, es war ein scheiß Setting, aber das, okay.
Das war echt ein scheiß Setting. Oh Gott, wie sind wir überhaupt darauf gekommen?
Du hast mir das vorgeschlagen. Ich wollte das. Wie war das denn? Meatpunks Forever. Du spielst in einer Fleischwelt, in der es keine Erde gibt und alles besteht aus Fleisch und du hast Fleischgolems, in die du dich reinsetzen kannst. Und ja, es ist ultra progressiv und es ist super LGBTQ-freundlich, aber das Setting an sich ist kacke.
Ich habe keine Ahnung, wie wir darauf gekommen sind tatsächlich.
Keine Ahnung, du hast mich nur gefragt, ob ich es leite und ich habe ja gesagt, bevor ich wusste, was es ist.
Das ist bestimmt Twitter oder so gewesen.
War vielleicht, wahrscheinlich.
Als Twitter noch Twitter war und damit gut war, habe ich das bestimmt irgendwo mal gesehen. Jetzt ist Twitter scheiße, das heißt auch nicht mehr. Na gut, komm, nächstes Thema.
Ja gut, hängt mit zusammen, weil es geht auch noch ums Würfeln. Und zwar, welche Würfelmechaniken wir kennen und welche wir gut finden. Da gibt's ja diverseste Varianten. PBTA findest du also nicht gut.
Nein, PBTA finde ich nicht gut.
Aber es sind nur 2W6. Ist eigentlich gar nicht so schwierig. 2W6 und gucken, ob du 10 oder höher bist.
Das ist das Drumherum, was ich nicht mag.
Okay, alles klar.
Was kennst du noch für welche?
Also was kenne ich noch alles? Ich kenne natürlich Pool-Systeme.
Ja.
Und ich glaube, mein All-Time-Favorite wird das, oh Gott, was war das denn, von Space 1889? Ubiquity oder so.
Ubiquity.
Ja, bitte nochmal, dass man es versteht.
Ubiquity.
Dieses System finde ich ganz fantastisch. Das ist ein Pool-System, wo es quasi nur Ja oder Nein gibt. Also zum Beispiel gerade oder ungerade. Das heißt, du könntest zum Beispiel, statt dass du da 20 Würfel würfelst, auch 20 Münzen werfen im Zweifelsfall. Ich mag dieses System super gerne. Dann gibt es natürlich W100-Systeme, die immer dann cool sind, wenn du einen echten W100 hast.
Das stimmt. Wir haben sogar tatsächlich einen zu Hause, glaube ich. Aber W100 ist halt immer schlecht, wenn es ein Unterwürfelsystem ist, weil du dann irgendwann ist halt die 100% erreicht und dann ist halt Ende.
Wobei es tatsächlich auch W100-Systeme gibt, die über 100 gehen.
Ja.
Was ich etwas kompliziert finde. Ich habe es ja gesagt in der letzten Folge, dass ich mag Contact, das taktische UFO-Rollenspiel, sehr gerne vom Setting her. Aber dieses, du kannst mit dem W100 über 100 würfeln, ist irgendwie sehr überfordernd. Übrigens, echter W100, als ich mir das erste Mal einen gekauft habe, da waren die noch richtig, richtig teuer. Ich weiß nicht, fast 20 Euro oder so. Und ich muss jetzt mal eine Lanze brechen, auch für Umwelt und so ein Kram. Wenn du das Original beim Hersteller kaufst, sagen wir mal auf Temu oder so, oder Wish oder Shein, gibt's da auch bei Shein Würfel? Ja, da wird niemand weiß es da hinten, obwohl ich da jemanden sehe, der immer bei Shein einkauft, okay. Aber jedenfalls, da kannst du die 100 Würfel schon für 5 Euro inklusive Versand bestellen oder so.
Ja, aber machen wir uns nichts vor, W100 ist ja eigentlich nur eine Kugel. Das ist halt
das macht's ja so cool.
Aber der rollt halt einfach so lang. Da brauchst halt schon eine Würfelbox, sonst klappt das nicht.
Oder einen extra großen Würfelturm.
Ja, oder das.
Dann gibt's natürlich diese ganz klassischen W20-Systeme.
Oben oder unten offen, ja. Also nach oben oder unten würfeln. Da gibt's ja jetzt ganz neu relativ neu, dieses 2W20-System von Modiphius, was für Star Trek zum Beispiel benutzt wird. Kommt später auch nochmal vor, Star Trek Adventures. Oder halt auch für Mutant Chronicles, glaube ich, und Mutant Year Zero wird das, glaube ich, auch benutzt. Das finde ich ganz gut, weil du dann ein Unterwürfelsystem hast und je tiefer du würfelst, desto besser. Und wenn du einen bestimmten Wert in deinen Fertigkeiten hast, kannst du zusätzliche Erfolge damit generieren. Damit hast du nicht irgendwann ein Ende erreicht, sondern kannst halt noch mehr Erfolge generieren. Das finde ich ganz charmant.
Wie ist es denn bei dir? Bist du lieber jemand, der alles mit einem Würfel abhandelt, meinetwegen auch mit Boni oder Mali? Oder machst du lieber Poolsysteme, wo du, wenn du zum Beispiel gut irgendwo bist, besonders viele Würfel hast?
Ja, ich bin Shadowrunner. Ich habe hunderte von 36er Sets mit W6ern, in denen ich aufgehe, wenn ich 20 auf einmal würfeln darf.
Ich glaube, persönlich mag ich es auch sehr gerne, wenn du irgendwie viele Würfel hast. Das ist schon irgendwie cool. Aber es geht halt viel schneller. Also auf einem W20 zu gucken,
das stimmt,
was rauskommt, wenn ich es vergleiche mit vielleicht auch noch Systemen, wo nicht nur, ich glaube, bei Tales from the Loop ist es ja so, dass eine 6 ausreicht. Du hast ein Poolsystem und eine 6 reicht aus und schon hast eine einzige 6 und du hast es ja geschafft. Wenn du aber dann so verschiedene Zahlen hast, ja, manchmal kann auch schon eine 5 oder manchmal kann auch schon eine 4 gelten als Erfolg. Das macht mich wahnsinnig.
Ist mit normalen Würfeln blöd, aber dafür hast du ja relativ viele Spezialwürfel. Bei den Shadowrun-Würfeln hast du ja 5 und 6, das ist die Schlange drauf und die 1 ist leer, weil die automatisch ein Misserfolg ist. Kann man relativ schnell ablesen, aber ich sehe das ein, wenn du halt 36er Sets hast, musst du erstmal durchzählen, das stimmt schon.
Ganz schön witzig finde ich tatsächlich, dass noch niemand von uns Fate gesagt hat.
Mit den Symbolwürfeln! Ich wollte darauf hinaus dann noch, weil das ist nämlich genauso einfach, weil du hast nämlich nur 4 Würfel immer und musst nur Plus und Minus zusammenzählen, das geht auch noch.
Mein Namensvetter hat sich auch nochmal gemeldet und er sagt bestimmt dasselbe, was ich gesagt habe, einfach wie vorhin.
Nee, dachte dann diesmal nicht. Ich möchte nämlich Lanze brechen für eines meiner absoluten Lieblingssysteme, nämlich Legend of the Five Rings. Das ist ein sehr cooles Roll-and-Keep-System. Also man würfelt eine ganze Menge W10, von denen man sich dann aber aussuchen kann, welche man werten möchte. Manchmal will man nämlich taktisch eventuell auch gar nicht mal so gut sein, wie man sein könnte. Und dadurch, dass die Würfel explodieren bei einer 10, hat man eben die Möglichkeit, eventuell auch mal richtig krasse Erfolge zu erzielen, ohne dass man richtig mal etwas besonders toll kann. Letzten Endes macht es das System sehr schön schnell und zum Beispiel auch das Kampfsystem potenziell sehr tödlich und führt dann dazu, dass die Leute sich sehr vernünftig verhalten. Also dass man eben sagt, sowas wie eben ein Kampf ist für einen guten Kämpfer eine valide Option, ohne dass man gleichzeitig das Problem hat, dass es eigentlich für den niemals schädlich sein kann. Kann ich sehr empfehlen. Selbes System nutzt auch Siebte See in der ersten Edition. Ein anderes interessantes Würfelsystem ist Siebte See zweite Edition, wo man Zehnergruppen bildet. Auch da würfelt man also mit ganz vielen W10 und man zählt nach, wie viele Zehner man bilden kann. Also wenn ein Zehner, wenn W10 einfach eine 10 zeigt, das ist ein Erfolg. Man kann, was ich, aus einer 5 und einer 6, das ist eine 11, das ist auch wieder quasi eine 10, dann kann man darüber eben gucken, wie viele Erfolge man zusammen bekommt. Auch ein sehr interessanter Würfelmechanismus. Ja, das wollte ich auch mit reinschmeißen.
Was mir so einfällt, wie stehst du denn zu reinen Symbolwürfeln? Also ich zum Beispiel, das erste Rollenspiel, was ich mir je gekauft habe und was für mich zum Beispiel auch viele, viele Jahre das Rollenspiel war, was ich gespielt habe, war das FFG Star Wars Rollenspiel, also Ära der Rebellion und am Rande des Imperiums und so weiter. Und da hast du von der Form her normale Würfel, also W6 und W8 und so weiter und so fort. Allerdings haben die spezielle Symbole, die sich gegenseitig auscanceln. Also man hätte es mit Zahlen lösen können, aber FFG will natürlich Geld machen und deswegen haben alle Spiele von FFG irgendwie, auch X-Wing beispielsweise, irgendwelche Symbolwürfel.
Na gut, da ich, wie gesagt, Fate sehr gerne mag, bin ich mit Symbolwürfeln, die sich gegenseitig auscanceln, vertraut. Plus und Minus und so. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, das brauche ich unbedingt. Also man kann auch einfach sagen, ja, wenn da eine 1 bei ist, dann ist es halt ein, dann gibt's halt ein negatives Ergebnis dabei, Failing Forward wieder. Oder halt nicht. Aber da braucht man nicht besondere Würfel für unbedingt.
Bei den besonderen Würfeln vielleicht als allerletztes, was mir noch so eingefallen ist, viele Systeme, die im Prinzip recht einfach sind, auch beispielsweise Tales from the Loop oder das Alien-Rollenspiel beispielsweise, da habe ich das ganz oft, dass die normale W6 eigentlich bräuchten, aber um Geld zu machen, werden extra teure, zugegebenermaßen auch sehr schöne Würfel verkauft. Man bräuchte sie nicht, aber irgendwie so ein Verkaufsargument zum Beispiel für die Starterboxen. Weil wenn du nämlich die Würfel gleich mitnimmst, die in der Stadtbox drin sind, dann ist es plötzlich gar nicht mehr super teuer. Obwohl du ja zu Hause bestimmt schon von Kniffe oder so 20 W6 hast oder 100.
Ja, aber ganz ehrlich, so als alter Rollenspieler hat man auch einfach gerne besondere Würfel. So ist es ja nicht. Besondere und besonders viele. Das schließt sich ja nicht aus. Alles klar. Ja gut, dann haben wir ja trotzdem schon einige kennengelernt, jetzt einige gute Mechanismen und auch einige Sondermechanismen, dann gehen wir mal weiter. Comic Dealer, der Mini-Podcast, hat noch ein Thema vorgeschlagen, Vielfalt oder Overflow? Es gibt so viele Regelwerke in und um unser Hobby, obwohl wir trotzdem so klein sind als Hobby, als nischiges Produkt selbst. Ja, es gibt viele Mainstream-Produkte, es gibt viele Exoten-Produkte, die Frage ist, sind es zu viele oder sind es vielleicht noch nicht viele genug?
Als publizierter Rollenspielautor, der damit schon Geld verdient
bin hat. Bin ich auch. Also so ist nicht.
Eben, nicht wahr?
Also und unser Gast übrigens auch. Wir haben zusammen am selben Buch geschrieben.
Also da wir so in wirklich einer quasi Autoren-Expertenrunde sind.
Die so weit würde ich nicht
gehen. Kann es natürlich nicht genug Rollenspiele geben, damit wir alle reich werden.
Ja genau, weil wir alle reich werden mit Rollenspielen.
Nein, aber wirklich. Ich glaube, solange jedes neue Rollenspiel, was rauskommt, irgendwas Besonderes hat, ein Thema besonders stark fokussiert oder einen besonderen Spielmechanismus hat, den es noch nicht gab und das quasi hervorhebt und das Rollenspiel-Hobby bereichert, vielleicht mit diesem neuen Aspekt oder so, oder mit diesem neuen Setting. Es ist vollkommen okay, wenn neue Systeme rauskommen. Außerdem, die Händler wollen ja auch was verdienen, also.
Ja, absolut, aber ich finde, es sind gar nicht so viele neue Systeme, weil was in den letzten Jahren viel rausgekommen ist, sind viele PBTA-Sachen.
Buh.
Viele Fate-Sachen.
Buh.
Schnauze. aber viele sind halt Variationen davon und nicht mal eigene Systeme, sondern nur eigene Settings. Was ich jetzt per se auch nicht schlecht finde, weil, wie gesagt, so, ne, so ein Avatar-Rollenspiel, was irgendwie, weiß ich nicht, was 10 Millionen oder was auf Kickstarter gemacht hat. Dann World Wide Wrestling, was ich ein ziemlich cooles System finde. Ist auch PBTA, aber es ist halt ein ziemlich geiles System, weil du halt Wrestling machst. Und das ist halt per se cool. Und ansonsten, ja, Exoten kannst du immer brauchen. Tieranwälte Tanzrollenspiel, haben wir vorhin auch drüber gesprochen. Zwei Seiten Spielleiterschirm und du musst tanzen als Regelsystem. Ist halt auch, ist okay, dass es da ist. Ich muss es nicht um den Spieler, aber es gibt bestimmt Leute, die finden das toll. Deswegen ist es, hat es seine Daseinsberechtigung. Auch wenn es ein Exot unter den Exoten ist.
So ist es. Und ich glaube, es hilft sogar tatsächlich EinsteigerInnen. Meistens, du wirst ja Einsteiger, Rollenspiel, Neuling, indem du dich irgendwo in einer Gruppe anschließt oder indem sich eine Gruppe zusammenfindet, die sagt, wir wollen das mal ausprobieren. Und wenn diese Gruppe, die was ausprobieren will, irgendwas findet, was sie interessant findet, dann ist es doch schön. Wenn sie nur die Wahl hätte, sagen wir, zwischen DSA-Fantasy und D&D-Fantasy und es gäbe zum Beispiel schon kein Shadowrun beispielsweise als Science-Fiction- oder Cyberpunk-System und die würde sagen, wir mögen kein Fantasy, dann lassen wir das Rollenspiel-Hobby halt sein. Das wäre doch auch blöd. Dann lieber noch drei Nischensysteme, eins davon wird denen schon Spaß machen.
Ja, kann ich nur voll zustimmen. Jo, dann gehen wir mal weiter. Und zwar haben wir von Sandkastenspiele ein Thema. Das Klischee im Rollenspiel ist dein Freund. Ja oder nein?
Definitiv ja.
Solange es nicht abrutscht,
aber das macht alles so viel einfacher, wenn die Spielenden, wenn du was beschreibst als Spielleitung, schon wissen oder zumindest eine grobe Ahnung haben, was du da beschreibst. Wenn ich sage, eine finstere Burg auf dem Berg, wissen die Leute, was gemeint ist. Wenn ich sage, ein Drache in der Höhle, wissen die Leute, was gemeint ist. Wenn ich sage, eine wunderhübsche Prinzessin oder ein wunderhübscher Prinz, wissen die Leute, was gemeint ist. Ich hatte das schon mit meiner Rollenspielgruppe, dass ich Science-Fiction-Kram hatte. Wir haben Aces in Space tatsächlich gespielt. Ein sehr schönes System, obwohl es Fate ist.
Weil es Fate ist. Falls ihr mal gucken wollt, in Aces in Space ist übrigens mein Bild drin.
Und tatsächlich, da konnte ich nicht so viel mit Klischees arbeiten, auch weil viele von meiner Rollenspielgruppe jetzt nicht so Science-Fiction-affin sind. Die mögen es halt einfach nicht, die mögen lieber Harry Potter. Das war schon wesentlich schwieriger für mich, das zu beschreiben. Und es gab auch viel mehr Missverständnisse. Einfach, weil es im Kopf keine Klischees oder keine Prototypen-Assoziationen gab, was du hast.
Okay. Also ich finde, gerade Aces in Space geht relativ gut, weil man es abstrahieren kann auf die Biker-Kultur in der heutigen Zeit. Also zu sagen, die sind halt wie Biker-Gang. Also stell dir die
Hells Angels alle, vor. Die kommen ja alle vom Dorf, die wissen noch nicht, was Biker sind.
Ach so.
Die kennen nur Elektrofahrräder.
Okay, ja, dann wird's tatsächlich schwierig. Aber
du lachst, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit.
Ich habe nicht gelacht. Doch, ich habe auch gelacht, aber er meint nicht mich. Er hat aufs Publikum gezeigt.
Das Publikum wird ganz rot, so ist eine Person.
Ja gut, okay. Ja, sehe ich aber ein, wenn keine Klischees da sind, die allen helfen, sich da reinzufinden, kann es schwierig werden. Wie gesagt, es darf halt nicht abdriften in irgendwelche Ismen. Ansonsten ist ein Klischee durchaus gut geeignet, um Settings zu beschreiben.
Genau. Man muss halt manchmal auch hinterfragen, irgendwelche Klischees, die man hat, ob sie zu übertrieben sind. Es hilft, glaube ich, tatsächlich, das habe ich dir vorhin in der Vorgespräch schon gesagt, es hilft, wenn du auch mal Klischees am eigenen Leib erlebst. Also ich habe früher tatsächlich, als ich nach Bayern gezogen bin, sehr viele Ossi-Klischees am eigenen Leib erlebt. Aber was für mich am allereinprägsamsten war, und es geht mir immer noch so, obwohl ich dieses Klischee selbst erlebt habe, geht es mir immer noch so. Da, wo ich herkomme, ist eine Kurstadt, da sind sehr, sehr viele alte Leute, auch viele alte Männer, die mit sehr, sehr, sehr jungen ostasiatischen Frauen hausieren gehen. Und der erste Gedanke, den du in dem Moment hast, ist, haben sie sich eingekauft aus Thailand oder sonst woher? Und ich hatte dann auch mal eine Freundin, die auch aus Thailand kam, die zwar irgendwie gleich alt war, aber sehr viel jünger aussah. Und plötzlich wurde ich so angeguckt als älterer, dicker Mann, der mit einer jungen, bildhübschen Thailerin rumgerannt ist. Und ich habe genau diese Blicke gespürt, die ich sonst immer allen entgegenbringe. Das war ein bisschen heilsam tatsächlich.
Die Frage ist, wenn du drüber nachdenkst und das erste Mal darauf kommst, auf dieses Klischee, denkst du dann darüber nach und denkst dann an was anderes oder überdenkst das, was du dir gerade gedacht hast?
In den allermeisten Fällen ja.
Ja, das Erste, was du denkst, ist deine Sozialisation. Das heißt, das, was da die Gesellschaft dir vorgegeben hat. Und wenn du drüber nachdenkst, das bist dann du. Und damit ist die einzige Möglichkeit, wie wir diese Klischees und diese Ismen brechen können, ist drüber nachzudenken. Und damit machst du eigentlich erstmal schon alles richtig.
Das war der Woke Take der Folge.
Yes. Gehen wir
zum nächsten Thema.
Sandkastenspieler hat ein weiteres. Okay, da habe ich nicht drauf geachtet. War mir auch egal, weil mir das Thema wichtig war.
Alles gut. Liebe Grüße an Ralf Sandfuchs und wie immer gute Besserung.
Okay, das ist ein Insider, den ich nicht verstehe.
Er ist einfach krank.
Ach so, okay. Dann. dann ist die Frage, das habe ich nämlich, ich habe sie ein bisschen thematisch sortiert, zum Klischee und zu dem, was davor war mit den Systemen. Wenn es ein Lieblings-irgendwas gibt, ein Setting, Spiel, ein Genre oder so, warum sollte ich mich dafür, entscheiden und was bringt mich dazu, mich dazu zu entscheiden?
Ich glaube, das gute Gefühl.
Ja, das kann ich unterschreiben.
Das, wo ich am meisten Freude dran habe, was mir das beste Gefühl gibt, das ist mein Lieblingsding. Das ist, muss ja nicht mal im Rollenspiel sein, auch das Lieblingsessen. Eine geile Currywurst oder Grünkohl. Ich bin ja in Norddeutschland, ich darf nicht Grünkohl sagen.
Solltest du ganz, ganz vorsichtig sein, ja.
Was? Spargel?
Solltest du auch ganz, verdammt, ganz vorsichtig sein. Wir sind an der niedersächsischen Spargelstraße hier.
Ach, scheiße. Was gibt's denn für komisches Essen in Bayern zum Beispiel?
Sauerbraten.
Wenn du weißt, zwischen einer geilen Currywurst und Sauerbraten. Und es macht dir ein viel besseres Gefühl, wenn du die Currywurst isst, als den Sauerbraten. Dann isst doch die Currywurst verdammt nochmal.
Ja, das stimmt. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man sich mit per Gruppenvertrag auf irgendwas festlegen will. Da muss man schon irgendwie dann einen Konsens finden. Aber grundsätzlich gebe ich dir da recht. Wenn es einem ein gutes Gefühl bereitet, dann sollte man es spielen oder essen oder was auch immer. Und wenn es der Sauerbraten ist. Der ist nämlich auch manchmal ganz lecker.
Das ist auch wieder so eine Quote erfüllt im Podcast. Philipp vergleicht irgendwas mit Essen.
Okay. Dann gehen wir doch mal da ganz gepflegt drüber hinweg. Und der Drachentöter hat ein Thema vorgeschlagen. Wie wir da vorhin schon drüber gesprochen haben, eigentlich ist ja alles Fantasy. Welche tollen Science-Fiction-Spiele, das beste Genre aller Zeiten, würden wir denn empfehlen? Fällt hier spontan was ein?
Normalerweise würde ich immer sagen, Contact, das taktische UFO-Rollenspiel. Aber erstens, wenn selbst du, der viel nerdiger ist, es nicht kennt. Und zweitens, es ist mittlerweile sowas von ausgelaufen, dass es sowieso nicht mehr zu kaufen gibt. Oder vielleicht höchstens Restbestände als PDF oder so. Ja, dann muss ich erst überlegen, welche aktuellen Science-Fiction-Systeme es gibt. Solange darfst du mal schnell erzählen und ich überlege.
Ja, wir können ja noch gleich ans Publikum weitergehen. Vielleicht hat das ja noch eine Idee. Star Trek Adventures ist, weil ich das vorhin erwähnt habe, das ist das der Punkt, wo es nochmal vorkommt, habe ich gerade aktuell in meinen Fingern und ich habe auch da das Captain's Logbuch. Das ist der Solo-Teil vom Star Trek Adventure. Das basiert, wie gesagt, auf dem Modifius-Würfelsystem und das probiere ich gerade in Mutant Chronicles aus, was auch ein interessantes Sci-Fi-Setting ist. Das würde ich dann als zweites noch mit dazu packen. Aber ja, so die beiden, Star Trek Adventures und aber ich bin auch Star Trek-Fan, das zählt nicht eigentlich. Deswegen, aber naja.
Das Publikum hatte, glaube ich, abgewunken. Ja, nein, doch.
Nein, da ran wieder. Ran. Ah,
mein Namensvetter wieder.
Also, was ich sehr empfehlen kann, ist Coriolis. Ist jetzt nicht ganz so reine Sci-Fi, weil eben auch viel Lost-Tech dabei ist. Aber es ist ein sehr interessanter Ansatz, mal das nicht so der typische, sag mal, der Westen weit sich weiterentwickelt hat, sondern dass es eben ein eher orientalisch angehauchtes Setting ist, was gleichzeitig Sci-Fi ist. Finde ich, spielt sich ausgesprochen schön. Ansonsten kann ich empfehlen, einfach das Lieblingssetting, was man selber in Richtung Sci-Fi eben hat, dann mit einem geeigneten Universalsystem. Meine Wahl wäre Fate, aber ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die das nicht so toll finden, einfach zu bespielen. Es gibt wunderbare Universalsysteme, die sich ja auch ganz prima an jedes Setting anpassen lassen.
Jetzt hatte ich ein bisschen Zeit, wenn wir wieder hinsetzen hier. Okay, jetzt hatte ich wieder ein bisschen Zeit zu überlegen. Was mir so eingefallen ist, Science Fiction ist ja was, auch meine erste Assoziation, vielleicht auch wieder Klischee, was wir gerade hatten, sind Raumschiffe, meinetwegen auch von Star Trek, Laserschwerter, Laserpistolen und sowas. Aber Ja, du machst komische Gesichter. Ja,
Star Trek und Laserschwerter in einem Satz zu nennen, ist einfach kein guter. Also wenn du alle Fandoms verprellen willst, kannst du es machen.
Aber oh Gott. Star Wars natürlich. Star Wars.
Wobei man sich schon fragen muss, ob Star Wars jetzt wirklich Sci-Fi ist.
Ja, genau. Ja, das ist ja das alte Thema, ob das Fantasy ist oder Sci-Fi.
Aber tatsächlich, genau in die Richtung wollte ich auch gehen. Also du hast so Assoziationen, aber zum Beispiel auch Space 1889, wieder so ein altes System, was etwas schwieriger zu bekommen ist, ist ja irgendwie auch mit deinem Etherpunk Science Fiction. Tales from the Loop, auch wenn es keine Raumschiffe gibt, ist irgendwie ein bisschen Science Fiction. Von klischeehaften Science-Fiction-System, was mir jetzt spontan einfällt, wäre vielleicht das Alien-Rollenspiel, wenn man so auf gruselige One-Shots steht. Ja, ansonsten, ich könnte jetzt noch mal sagen, das fantastische Star Wars-Rollenspiel von FFG, aber ich glaube, das gibt's auch mittlerweile nicht mehr. Ich bin irgendwie in meiner ganzen Science-Fiction-Rollenspielentwicklung stehen geblieben in der Vergangenheit. Nein, Ultima Ratio gibt's noch und das ist gar nicht mal schlecht.
Das stimmt.
Jo.
Okay, gut, dann gehen wir mal weiter. Und zwar, wenn wir schon in der Sci-Fi sind, da gibt's auch wieder tolle Klischees, nämlich Good Guys Gone Bad. Schattenläufer hat das Thema vorgeschlagen. Der Fall eines Spielerhelden-Charakters, was auch immer. Sind ja nicht immer alles Helden, aber auch wenn sie grau sind, können sie ja abfallen in die dunkle Richtung. Habt ihr sowas mal erlebt? Hast du sowas mal erlebt?
Philips. Also der andere Philipp meldet sich schon. Das heißt, ich muss gar nicht antworten. Aber nun ist ja meine Rollenspielgruppe, meine Mädelsrunde, nicht so ultra charakterfokussiert, dass es irgendwie lange Handlungsbögen gibt mit tiefgreifenden Charakterentwicklungen hin zum Guten oder Schlechten. Aber meistens spielen sie schon Heldenfiguren und dann haben sie ihre 5 Minuten und bringen alle um. Und das ist ja auch irgendwie was Schlechtes.
Schon.
Also, ja, im ganz Kleinen habe ich das auch erlebt. Aber ich gebe mal zu meinem Namensvetter wieder. Zum Glück sitzt du so weit vorne, wenn ich in den Seiten gesessen hättest und ich mir hätte an einen vorbeigewusst, wäre es ein bisschen schwieriger gewesen.
Ja, also ich habe da gleich 2 schöne Sachen zu erzählen. Zum einen habe ich eine Shadowrun-Runde, in der ich regelmäßig spiele. Da war es so, dass irgendwie alle Leute der Meinung waren, ja, wir spielen jetzt ganz friedliche, liebe Leute, die dann eher so durch Zufall in die auf die Straße gekommen sind und Shadowrunner geworden sind. Und als es dann wirklich darum ging, waren es die übelsten Mörderhobos, die also der Meinung waren, ja, ich bin Pazifist und deswegen haue ich jetzt mit meiner Monofilamentpeitsche die Wachen um und wundere mich dann, dass das leider irgendwie doch sehr viel Schaden verursacht oder ich nehme jetzt die panzerbrechende Munition, ziele ganz genau und wundere mich dann, oh, ich habe den Wachmann jetzt leider mit einem Schuss erschossen, das wollte ich ja gar nicht. Was dann dazu geführt hat, dass mein Charakter erstmal einen Söldner, den wir hatten in unserem Connection-Kreis, dazu angeheuert hat, alle Leute mal auf die Schießbahn zu schicken und allen mal irgendwie den Umgang mit Pistolen beizubringen, damit die Leute überhaupt die Möglichkeit haben, mit Waffen, die nicht zwingend letal sind, irgendwie ihre Jobs zu erledigen. Was dann irgendwie einigermaßen funktioniert hat. Das ist die eine Story, die ich erzählen kann. Die andere Story könnte sich noch entwickeln. Das ist auch eine sehr lustige Geschichte. Wir spielen da in Mittelerde und zwar sehr, sehr früh. Wir spielen Elben, die gerade frisch am Kuivinen erwacht sind vor einiger Zeit. Das waren die zweite, dritte Generation Elben, die es überhaupt gibt. Die ersten Leute, die irgendwie mit Melkor in Kontakt geraten sind. Und es könnte durchaus passieren, und ich hoffe offen gestanden, dass das passiert, dass wir aufgrund von unseren grandiosen Fehlentscheidungen, die wir zu treffen in dieser Runde uns angewöhnt haben, dann irgendwann die sag ich mal, Stammgründer quasi der Orks werden, die dann irgendwann von Melkor aus den Elben gezüchtet wurden, die er ja in seine Klauen bekommen hat. Das fände ich eine sehr, sehr coole Entwicklung für diese Runde.
Sauron gefällt das. Du hast ja nun World Wide Wrestling gespielt, da ist es ja normal quasi, dass die Guten böse werden.
Absolut, das wäre auch mein Beispiel gewesen.
Ich hab's dir weggenommen.
Ja, ist okay. Dann erzähl mal weiter.
Beim Wrestling ist es normal, dass Figuren ab und zu mal vom Gut zu Böse wechseln oder umgekehrt, einfach damit sie spannender sind. Und mir fallen zum Beispiel, ich bin ja ein großer WWE-Schauer, einige WrestlerInnen ein, die als gute Person, als Face sozusagen, eher langweilig waren. Ich denke zum Beispiel an Dominik Mysterio, den Sohn von Rey Mysterio. Und seitdem der dieses eigentlich total lachhafte Gangsterboy-Image hat und einer von den Bösen ist, ist er so cool und so over. Und alle feiern ihn und lieben es, ihn auszubuhen. Fantastisch.
Ja, also es ist, das ist, also es wäre mein Beispiel gewesen, aber es ist halt ein bisschen schwierig, weil es ja in-Universe ist, dadurch, dass das Kayfabe, also dieses Pretend, was sie da aufbauen, einfach nur damit gespielt wird, sind die Charaktere im Hintergrund ja eigentlich nicht gut oder böse. Aber das wäre halt genau das. Du kannst da den Arsch raushängen lassen, ohne Probleme zu kriegen. Und 3 Runden später bist du halt dann wieder der Gute und hilfst dann wieder anderen Leuten. Also das ist schon eine witzige Art und Weise, wie man das mal ausprobieren kann, sage ich jetzt mal so, ohne dass da irgendwie großartig schlimme Sachen passieren.
Ich frage mich bei sowas immer spielerisch. Stell dir vor, du hast eine ganze Gruppe. Wie groß ist eine normale Rollenspielgruppe? 5 Leute, 6 Leute. Du spielst strahlende Helden und plötzlich kommt einer auf die Idee, dass er jetzt böse wird. Dann spielt er ja quasi automatisch gegen die eigene Gruppe und das stört irgendwie den Gruppenfrieden, so in meiner Wahrnehmung. Es kann sein, dass es irgendwie schon eine große Handlung, die von der Spielleitung geplant worden ist, mit einem Maulwurf-Charakter, der am Ende alle hintenrücks meuchelt.
Schwierig.
Aber geil ist es nicht, oder?
Nee, schwierig. Also ich tendiere dazu, dass solche Charaktere dann in den NSC-Status wechseln irgendwann. Man kann es natürlich, wenn man es vernünftig aufzieht, so bauen, dass die Charaktere noch eine Chance haben, ihn wieder zurückzuziehen. Das ist dann wieder Failing Forward. Das ist eine spannende Geschichte, die daraus entsteht. Wenn das nicht funktioniert oder der so weit über die Kante rüber ist, dann wird er halt NSC, dann ist das so. Das ist aber, würde ich mit dem Spieler so absprechen oder mit der Spielerin, weil sonst macht das keinen Sinn. In der Regel wollen die ja dann irgendwie eine tolle Geschichte daraus ziehen. Dann entwickelt sich das normalerweise automatisch so in die Richtung.
Jetzt muss ich wieder laufen. Ich habe den falschen Platz. Eigentlich hättest du... Ich sitze auf deinem Platz.
Ich weiß auch nicht, warum ich hier den Moderator mache heute. Du hast mir den Zettel hingeschoben, weil ich gesagt, lies vor.
Also für mich ist das ganz allgemein so eine Sache. Das wäre für mich ein Punkt des Gruppenvertrages, ob ich sowas überhaupt drin haben will. Nicht nur mit dieser einen Person, die diesen Charakter spielt, sondern auch die anderen müssen damit klarkommen, müssen damit einverstanden sein, dass solche Entwicklungen möglich sind. Sonst stelle ich mir das ganz schön schwierig vor. Das kann die Gruppe echt zerreißen und das wäre schade.
Hörst du das, liebe Person aus meiner Rollenspielgruppe, die hier vor mir sitzt? Bei Beyond the Wall nicht mehr Leute sinnlos umbringen.
Ach, sind das die 5 Minuten, die sie ab und zu haben?
Ja.
Okay,
alles ja.
Klar. Alles klar. Gut, dann gehen wir doch mal gleich weiter. Was macht denn, wenn die Spieler schon Fuck-Ups haben, dann können die SLs ja auch Fuck-Ups haben. Vorgeschlagen vom Kopfkino-Cast, das ist Grasi, wenn ich mich nicht irre. Gruß. Was passiert, wenn die Spielleitung verkackt? Und habt ihr schon mal verkackt als Spielleiter?
Ich bin perfekt und deswegen verkacke ich nie.
Du lügst.
Meine Spielgruppe hat letztens zu mir gesagt, ich bin der weltbeste Spielleiter, nachdem sie auf einer Convention gemerkt haben, dass sie nicht so gepampert werden wie bei mir von fremden Spielleitungen.
Achso, ich dachte, die hätten nur dich gehabt und kennen keinen Vergleich, aber so geht's.
Jetzt schon tatsächlich.
Also ich habe schon häufig abgefuckt, also das passiert halt. Also das kannst du gar nicht umgehen, da du automatisch, wenn du eine Geschichte erzählst und nicht alles vor dir vorher überlegst, weil ich leite grundsätzlich aus dem Stegreif, ich habe wahnsinnige Schwierigkeiten mit vorgebauten Abenteuern und es passiert einfach, dass man sich dann mal vergreift. Ob das A im Ton ist oder B einfach die Gruppe in eine völlig merkwürdige Richtung manövriert, wo man nicht mehr rauskommt, passiert alles. muss man im Zweifel drüber reden, die Situation abbrechen, zurückspulen, was auch immer. Alles möglich, alles kein Problem. Hätte ich früher so nicht gemacht, da hätte ich es einfach durchgeboxt. Mittlerweile bin ich halt an einem Punkt, wo ich mir sage, eigentlich wollen wir ja miteinander spielen und nicht gegeneinander. Und da kann man auch einfach sagen, jo, lass uns doch einfach mal jetzt kappen. Und wir sagen, das ist gerade nicht passiert. Lass uns mal 10 Minuten zurückspulen in der Geschichte und fangen nochmal von vorne an. Und das funktioniert.
Da frage ich doch mal in die Runde, wieder mal zu melden. Wie viele von euch glauben, sie haben schon mal richtig abgekackt beim Spielleiten? Also eine Person ist sich sehr sicher, und es bin nicht ich, dass sie perfekt ist, und alle anderen haben sich gemeldet und glauben, sie haben schon mal abgekackt. Na gut, du hast aber auch Tiny Dungeons geleitet, da kann man auch nicht viel falsch machen.
Tiny Dungeons ist aber cool.
Das ist richtig cool.
Das kann sogar mein Kind leiten und der hat ziemlich coole Ideen. Aber gehen wir mal weiter. Stammtisch Adventures hat vorgeschlagen, ist jetzt sehr spezifisch die Frage, inwieweit denn ein Werwolf in seiner Wehrgestalt für seine Taten verantwortlich ist, da ja eigentlich die Bestie die Kontrolle übernimmt. Habt ihr da eine Meinung zu? Ich fand die Frage einfach nur so geil, deswegen habe ich die mit aufgenommen. Also ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool.
Das ist eine richtig gute Frage. Eigentlich, da geht's ja im Prinzip so auf der Metaebene ein bisschen um Unzurechnungsfähigkeit. Ja. Jetzt müsste ich natürlich Elias Mann dazu holen, der ja Strafverteidiger ist. Der könnte jetzt dazu sagen, zum Beispiel, wenn du Alkohol oder Drogen genommen bist oder psychisch krank bist, dann bist du ja auch unzurechnungsfähiger und kriegst vielleicht eine geringere Strafe. Ist das ein Melden da hinten? Das ist ein Melden da hinten von jemand, der Ahnung hat, wie es ist, ein Werwolf zu sein. Fantastisch.
Nicht, wie es ist, ein Werwolf zu sein, sondern ich wollte sagen, das ist meist eine Fehlinterpretation. Wenn du dich betrinkst, um eine Straftat zu begehen, in der Hoffnung, dass du dabei irgendwie besser durchkommst, wirst du für das Betrinken genauso bestraft, wie für die Straftat, die du besoffen begangen hast.
Weil du es quasi vorsätzlich gemacht hast.
Genau. Okay. Und von daher, also das hilft nicht. Ne? Wichtig, liebe Leute, keine Rechtsberatung an der Stelle, ganz wichtig. aber die Idee, sich zu besaufen, damit man dann besoffen irgendwas machen kann und dann irgendwie großartig straffrei rauskommt, klappt nicht. Also, nicht machen.
Ganz wichtig, lasst euch nicht von einem Werwolf beißen, damit ihr hinterher Leute abschlachten könnt. Das ist keine gute Idee. Das zählt ungefähr genauso wenig. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Werwolf ist erstmal nicht dafür verantwortlich. Es sei denn, man spielt Werwölfe das Rollenspiel, weil da sind hier ja sowieso alle sentient. Und damit ist es wieder hinfällig. Okay, dann kommen wir jetzt zu den letzten beiden. Und dann sind wir durch mit unserer Liste, mit unseren 12. Und zwar hat die Weltenbaustelle ein Thema vorgeschlagen. Andere Welten. Punkt. Ich dachte mir, ja, kann man mal mit aufnehmen. Mal gucken, was es noch für andere Welten gibt. Jetzt haben wir eigentlich schon relativ viel durchgesprochen. Fantasy, Sci-Fi. Was gibt's denn noch?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich finde das gar nicht schlecht, mal Moderator zu sein.
Realität.
Realität ist aber ein gutes Beispiel.
Ach, also, ich bin gerettet.
Naja, also quasi Jetztzeit-Settings im Prinzip. Also nicht Fantasy, sondern sowas wie, weiß ich nicht, was könnte man da spielen? Gibt es Systeme, die jetztzeitig sind ohne... Ah, 1v6 Freunde zum Beispiel.
Ja.
Kollegen vom Dorpcast.
Liebe Grüße an Thomas und Michael.
Das sind, ja, das ist zum Beispiel ein Jetztzeit-Rollenspiel ohne übersinnliche Sachen, wo man eine Teenie-Bande spielt, die Verbrechen aufklärt. Das wäre zum Beispiel ein Setting, was eine Welt wäre, ja.
Wir sind gerettet, denn der andere Philipp, der redet. Ich glaube, ich muss dann, wenn ich im Podcast, dann schreibe ich ja mal rein, wer alles mitmoderiert hat. Ich glaube, ich muss den anderen, ich habe dann Philipp hoch 2 oder irgend sowas.
Also was mir dazu auch einfällt, ist ein Setting, was ich sehr interessant finde, habe ich bislang noch nicht gespielt, aber habe ich mir schon mal besorgt. Würm, das ist ein französisches Rollenspiel, in dem man Menschen spielt in der Steinzeit. Und zwar quasi in der Zeit, wo doch Neandertaler und Homo sapiens aufeinandertreffen. Und ja, man kann also die Abenteuer teilweise eben als Neandertaler-Gruppe, teilweise als Homo sapiens-Sapiens-Gruppe spielen. Und es gibt eben keine Magie. Es gibt aber natürlich sehr andere interessante Dinge. Und teilweise natürlich eben die Überlegung, wie wirken Dinge, die man sich mit Magie eventuell leichter erklären kann als mit manch anderer Idee, auf solche Leute, die eben, sag ich mal, wissenschaftlich vielleicht noch nicht unseren Erkenntnisstand haben. Und das halte ich für ein sehr interessantes Setting. Ich bin ohnehin, ganz offen gestanden, ein großer Fan von Settings, die sich eher an der Realität orientieren. Keine Rollenspielwelt, die ja mal fantastisch ist, kann so detailliert ausgearbeitet sein wie die Realität. Das schafft niemand. Dementsprechend bin ich ein großer Fan von solchen Sachen wie Dresden Files, Ars Magica, wie sie alle heißen, finde ich großartig. Auch, was ja schon genannt wurde, Tales from the Loop. Also all solche Settings finde ich ganz, ganz großartig. Shadowrun, ja.
Da kam mir jetzt auch noch so Gedanken, du hast realistische Settings, die aber zum Beispiel in der Vergangenheit spielen. Private Eye beispielsweise, ein realistisches Vergangenheitssetting. Oder wir hatten mal eine Podcast-Folge zu dem Rollenspiel, das hieß, glaube ich, Vater Mundi. Es hat ein Geschichtsdozent, Geschichtsprofessor, ich weiß es gar nicht, nein, Doktorand, ein Geschichtsdoktorand hat dieses Rollenspiel geschrieben. Und das war ein realistisches Geschichtsrollenspiel, ich glaube, der Zeit zwischen Römer und Mittelalter. Dark Age, glaube ich, ist es dann ja, dunkles Zeitalter.
Okay.
Und, oder Mittelalter, ach, hört euch die Folge an, die ist wirklich sehr gut, aber ich habe sie vergessen bei so vielen Folgen. Und das ist ja auch eine ganz andere Welt. Du tauchst in eine Welt ein, die du ein bisschen kennst, wenn du im Geschichtsunterricht aufgepasst hast. Aber wo er doch auch schon von den Gedankenkonstrukten her, der Gesellschaftsordnung und so, den Wertvorstellungen, alles ganz, Technologie, alles ganz anders ist als heutzutage.
Okay, ich hoffe, das wäre nicht zu trocken, aber es klingt erstmal so. Aber gut, es gibt sicherlich eine ganze Menge Leute, die das toll finden. Im Zusammenhang zu Wormwood kann ich übrigens sehr empfehlen, das Land Ock, was auch in der Steinzeit spielt und wo der Unique Selling Point von diesem System ist, jeder von den Charakteren kennt irgendwie eine Handvoll Wörter, zwischen 1 und 5 oder so. Das müssen aber nicht dieselben sein wie die anderen. Das heißt, du kannst deine eigenen Wörter sprechen, du kannst die anderen zwar verstehen, aber du kannst nur deine eigenen Wörter sprechen. Und es entstehen wahnsinnig, wahnsinnig witzige Gespräche, wenn der eine Feuer sagen kann und die andere nur Plausibilität.
Dann hätte ich vielleicht noch, was mir einfällt, als andere Welt. Unabhängig von Fantasy, Rollenspielwelten, in denen du beispielsweise andere Wesen spielst. Ratten zum Beispiel, dieses legendäre Rollenspiel, wo du einfach Ratten spielst.
Von Grasi übrigens. Habe ich gespielt, finde ich ziemlich cool. Hat mal jemand für uns geleitet und das war ziemlich interessant. Da sind wir aus einem wir haben in einem großen Kaufhaus gewohnt und da gab's halt die ganzen Ökosysteme. Jede einzelne Etage war eine andere Rattenkultur. Das hat auch Spaß gemacht, tatsächlich. Es ist ein witziges Ding. Kann man mal ausprobieren. In dem Zusammenhang auch die geheime Welt der Katzen, übrigens. Mythos-Rollenspiel, Fate-basiert, wo man halt Katzen spielt, die auf ihre Menschen oder Bürden, wie sie es nennen, aufpassen. Indem sie Zauber wirken und Monster verprellen.
Was Katzen halt so machen,
was wenn Katzen man nicht halt zu Hause machen. Ist. Deswegen hat man auch die Katzenmagie basiert darauf, dass sie zum Beispiel Opfer bringen. Das heißt, wenn eine Katze einen toten Vogel hinlegt, dann ist das nicht, weil sie dir zeigen will, was sie Tolles gefangen hat, sondern weil sie einen Schutzkreis aufbauen will. Und das ist halt schlecht, wenn du dir das wegräumst. ist wahnsinnig witzig.
So, gleich haben wir es geschafft.
Genau, letztes Thema. Und das ist eins, was ich ab und zu mal gemacht habe, aber wie gesagt, nicht so oft, weil ich es normalerweise nicht leite. Und zwar, wie kann ich ein Kaufabenteuer runter machen? In der Regel ist das bei mir so gewesen, ich habe ein Kaufabenteuer runter gemacht, indem ich es zur Hälfte geleitet habe, völlig verzweifelt bin an der Plotstruktur, es dann weggeschmissen habe und aus dem Kopf weitergeleitet habe. Dann wird's rund. Aber das bin nur ich. Andere haben sehr gute Erfahrungen. Ich bin auch gerade in einer Runde, in der ein vorgebautes Abenteuer geleitet wird, was ziemlich gut funktioniert. Aber ich glaube, dafür muss man gemacht sein. Und ich bin es nicht. Ich habe es mehrfach versucht. Ich bin mehrfach gescheitert.
Ich bin tatsächlich dafür gemacht. Und ich würde mal behaupten, dass 95% aller Abenteuer, die ich leite, Kaufabenteuer sind. Oder zumindest vorgeschriebene Abenteuer. Also ich glaube, du machst es runder, indem du das Abenteuer auf deine Gruppe anpasst, damit es quasi für die Gruppe gut durchflutscht.
Das kann ich nicht. Weil in dem Abenteuer steht drin, du musst das machen und dann geht's da lang und dann machst du das. Und dann, mein Kopf kann das frei auf die Gruppe zuarbeiten, wenn ich nichts vorgegeben habe. Sobald ich was vorgegeben habe, will mein Kopf automatisch in die Richtung gehen. Und damit passe ich es nicht mehr an. Und deswegen habe ich ein paar Mal angefangen zu leiten, wie gesagt. Hab dann irgendwann so, ich komme hier nicht mehr weiter. Hab das Buch zugeklappt, hab's zur Seite gelegt und hab aus dem Kopf, was ich noch wusste, weitergeleitet. Und das hat funktioniert.
Das sind halt die unterschiedlichen Spielstile. Ja, du bist halt so ein PBTA-Spieler, die bereiten ja eh nichts vor, die spielen einfach fröhlich vor sich hin.
Nein, bin ich nicht. Eigentlich bin ich Shadowrun-Spieler.
Wenn ich weiß, die Gruppe kann das und das besonders gut oder kann das und das besonders schlecht, dass ich eventuell so Klippen umschiffe, dass sie vielleicht was überhaupt nicht können, dass das nicht vorkommt oder anders gelöst wird. Oder wenn ich zum Beispiel weiß, es sind lauter Philips da und lauter Philips mögen gerne Battlemaps. Und es gibt aber nicht so viele Battlemaps. Im Zweifelsfalle bastle ich mir eine oder mit einem Dungeon Editor bastle ich mir einen Dungeon, damit es einfacher ist, das zu visualisieren. Oder wenn ich weiß, die Gruppe geht bis zu dem und dem Horror-Level oder dem Grusel-Level. Das Abenteuer will aber viel gruseliger sein. Dann weiß ich schon, hier muss ich stoppen oder hier muss ich es ein bisschen abändern, weil zum Beispiel die mögen keine Spinnen. Dann ist es halt keine Riesenspinne, die angreift, sondern ein Riesen-Teddybär. Dass meine Spielgruppe da fluffig durchkommt, ohne beispielsweise Angst zu haben, weil sie getriggert wird. Nicht klar zu kommen, weil sie nicht weiß, wie das Gelände aussieht, weil ich eine Battlemap hingelegt habe, dass sie keine Sackgasse hat, weil eine Probe verlangt wird, die sie nicht leisten können, weil niemand in diesen Level geskillt hat.
Ja. Klingt, als würden wir sehr unterschiedlich leiten.
Aber da ist natürlich auch der Gedanke, wenn du so viel Arbeit noch mal reinsteckst, warum kaufst du dir ein Kaufabenteuer für viel Geld? Weil du kaufst dir ja extra ein Kaufabenteuer, damit du viel von dieser Vorarbeit nicht hast.
Ausschließlich geleitet habe ich Abenteuer, weil andere Leute mich darum gebeten haben, dass sie dieses Abenteuer gerne spielen würden. Und es hat nie funktioniert.
Dann haben wir es geschafft.
Juhu. Oh, wir haben noch eine Meldung.
Das Publikum meldet sich nochmal. Und wie immer ist es mein Namensvetter.
Also, ich für meinen Teil, mir geht's da ganz ähnlich wie Patrick. Ich habe mich auch wahnsinnig schwer damit, vorgefertigte Abenteuer zu leiten. Es gibt eine Ausnahme, mit der ich sehr begeistert bin. Und zwar ist das ein Promo-Abenteuer für Dresden-Pfalz, Nightfears. Kann ich wirklich empfehlen. Man spielt eine Highschool-Kids, die eine Nacht im örtlichen Spukhaus verbringen wollen. Also wirklich super klischeehaft. Und was da das Coole ist, ist, dass also vorgefertigte Charaktere auch dabei. Und die werden über eine Reihe von Fragen individualisiert. Man hat wirklich das Ding, dass man das Gefühl hat, die Leute kennen sich wirklich schon seit Jahren. Das funktioniert. Und das Abenteuer hat den großen Vorteil, es ist eigentlich eher wirklich eine Location, die vorgestellt wird. Und es sind ein paar NSCs mit ihren jeweiligen Motivationen. Und was dann genau vor Ort passiert, das steht dann letzten Endes gar nicht drin. Das ist so eine Art vorgefertigtes Abenteuer, mit dem ich super klarkomme. So bereite ich auch meine eigenen Abenteuer vor, wenn ich was vorbereite. Ich habe keine Szenen im Kopf. Ich habe NSCs, NSCs haben Motivation, NSCs haben Pläne. Und dann, was dann passiert dadurch, dass diese Dinge aufeinandertreffen und die Charaktere damit interagieren. Und das war's.
Da kann ich nur zustimmen.
Der Patrick will das jetzt ja auch schnell beenden. Er hat schon gegähnt, jetzt habe ich ihn exposed und er hat ganz kleine Augen, wie man bei uns zu Hause sagt, der arme Junge.
Das sagt man auch hier so.
Ach, sehr gut.
Schweinsäuglein heißt es bei uns. Sehe ich ganz genauso, aber das sind, finde ich, keine vorgebauten Abenteuer, das sind eher Setting-Beschreibungen. Aber damit komme ich auch sehr gut klar. Also die One-Page-Rules zum Beispiel, sowas in der Richtung. Also wo man eine Vorder- und eine Rückseite hat, vielleicht auf der einen Seite eine Karte, auf der anderen Seite eine Handvoll NSCs, eine Handvoll Locations und eine grobe Prämisse, worum es gehen soll. Damit komme ich auch gut klar.
Wie ich es gestern schon beim Jörg gesagt habe, da kriege ich ganz schweißnasse Hände, weil mir es viel zu wenig ist und ich viel zu viel improvisieren muss.
Das kann ich halt.
Ich muss tatsächlich sagen, was ich mittlerweile liebe. Es gibt für Dungeons & Dragons, aber generell für OSR-Systeme, so Online-Dungeon-Editoren. Da gibst du noch ein, welches Level der Charakter hat und wie groß der Dungeon sein soll. Und dann bastelt er dir komplett die Karte mit allen Fallen, mit allen Begegnungen rein. Das mag der Philipp sehr.
Und damit beenden wir diese Folge. Mit diesem Bild.
Dann vielen Dank an den Patrick, dass er Zeit hatte. Vielen Dank an das Publikum, gerade an den Philipp, der sich da sehr engagiert hat. Und die lachende Person im Hintergrund, die jetzt immer noch lacht. Wie immer 5 Sterne bei iTunes und Apple. Und ich weiß gar nicht, was noch so alles für Portale. Ach, ihr wisst ja, was ich meine und so weiter und so fort. Wir hören uns bald wieder. Die nächste Pottwichtel-Streber-Folge, ich weiß noch nicht, wann sie kommt, wird übrigens mit dem Markus Plötz sein. Ja genau, dem Markus von Ulysses. Also seid gespannt. Bis demnächst.